Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Der Frühling hält sich an den Kalender. Pünktlich zum Frühjahrsbeginn schickte er Wärme auf die Haut und Sonne ins Gesicht. Eine hohe Dosis Frühlingsgefühle hat uns diese Woche vergoldet. Und auf den Wiesen, an Ufern und Feldwegen, zu Fuß und per Fahrrad sah man viele heitere Menschen im Genussmodus. In der Frühlingsluft stellt der Körper nun auf Sommerbetrieb um und kurbelt die Produktion des Glückshormons Serotonin an. Die Mäntel verschwinden im Keller, man zeigt wieder mehr Haut und die Flirtfrequenz steigt. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und für manchen auch der Verliebtheit. Auf jeden Fall eine Zeit intensiver Gefühle. Deshalb geht es heute in Himmel und Erde eine knappe halbe Stunde rund um unsere Gefühle. Wir sprechen unter anderem über die Liebe und wie sie sich von der frühlingshaften Verliebtheit mit den Jahreszeiten des Lebens wandeln kann und reifen. Und wir hören, warum es so wichtig ist, Gefühle ganz zu fühlen, auch unsere irdischen Gefühle zuzulassen und nicht nur die himmlischen Glücksgefühle. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Und natürlich wollen wir nach dieser Woche zunächst mal wissen, was sind denn Ihre aktuellen Frühlingsgefühle?
Die Sonne, sobald die draußen ist, bekommt man gute Laune und man ist einfach wieder fröhlicher. Ich fahre auch gern Motorrad, also an Marbach-Stausee zum Beispiel, so ein Standard-Motorradtreff, da ist auch Wasser und die Sonne scheint, viele Leute sind da. Fehlt alle paar Minuten, hat man die Hand gehoben zum Hallo sagen.
So in der Sonne spazieren gehen, das mache ich ja oft jetzt in meiner Mittagspause. Fühlt sich einfach wirklich gut an und ich fühle mich danach auch einfach wacher und besser drauf auch am Tag, das merke ich auch.
Endlich wieder aufwachen, es war zu lange zu dunkel, zu kalt. Also als wäre ich aus dem langen Winterschlaf aufgewacht. Das macht mich glücklich. Gute Laune. Ich hatte zum ersten Mal im Winter, als es so früh dunkel wurde, hatte ich so depressive Stimmungen. Und das fliegt jetzt weg. Das ist gut so.
Glück und Freude, dass einfach wieder wärmer wird. Einfach weil man viel mehr draußen sein kann, länger draußen sein kann. Andere sind auch viel motivierter, was zu machen.
Für mich schwappt das dann auch schnell über in zu hell, zu laut, zu viel, weil ich ein sehr, sehr sensitiver Mensch bin. Die dunklen Jahreszeiten ist für mich so cozy, zu Hause, vorm Kamin, warm. Die Welt ist leise. Das ist so mein Ding.
Ich bin ja Fußballtrainer, merkt man auch so, dass man es dann halt schön ist, für die Kinder aufblühen. Wir trainieren immer so von 5 bis 6:30 ungefähr. Und da war es, wenn wir angefangen haben im Winter, schon dunkel, als wir aufgebaut haben. Und jetzt ist es halt so, dass es wieder hell ist und eigentlich fast das ganze Spiel draußen im Hellen ist. Und das macht auch den Jungs viel mehr Spaß, das merkt man tatsächlich. Ja.
Meine persönlichen Frühlingsgefühle, aufgezeichnet von Lino Wimmer. Himmel und Erde über Frühlingsgefühle. Und solche Frühlingsgefühle gibt es ja auch in Beziehungen. Das ist der Frühling der Verliebtheit, vermutlich das intensivste Gefühl, zu dem wir überhaupt fähig sind. Die Paartherapeutin Ilka Hoffmann-Wiesinger ist dazu meine Gesprächspartnerin. Frau Hoffmann-Wiesinger, was passiert mit uns, wenn wir verliebt sind?
Also zum einen ist da natürlich eine körperliche Komponente, da geht ein Hormonsturm los, der auch so ein bisschen an wahnhafte Zustände erinnern könnte. Da sind ganze Serotonin-Kaskaden und Dopamines unterwegs und Oxytocin. Und das heißt, das ist so die eine Ebene, die hormonelle Ebene. Aber was auch passiert ist, wenn man verliebt ist, dann klammert man erstmal Unterschiede aus. Das heißt, die Gemeinsamkeiten werden verstärkt wahrgenommen. Und man versucht auch wirklich, sich in seinem besten Licht zu zeigen.
Also ein bisschen eine einseitige Geschichte zunächst mal am Anfang. Haben Sie eine Ahnung, warum die Evolution so ein Gefühl für uns entwickelt hat?
Ja, also ich denke, das ist im Prinzip Fortpflanzung und Überleben. Wenn wir uns ineinander verlieben, das erleichtert den ganzen Stress der Familienplanung und es erhöht auch den Anreiz, sich überhaupt fortpflanzen zu wollen. Wenn man verliebt ist, hat man ganz oft das Gefühl, ach, von dem oder von der hätte ich gerne ein Kind und die Gene werden weitergegeben.
Wie lange dauert dieser Frühling der Beziehung und mit den entsprechenden Gefühlen?
Das ist unterschiedlich, aber man würde so sagen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Manche sagen auch 1 Jahr. Irgendwas zwischen 6 Monaten und 2 Jahren, könnte man sagen.
Und dann kommen die Mühen der Ebene, die Verliebtheit ist weg. Wie transformiert sich dann die Liebe? Kommen dann schon so die Prüfungen, sozusagen auch die Hitze, vielleicht auch so ein bisschen die Trägheit des Sommers?
Naja, man könnte sagen, die Hitze, das sind so die Krisen, die vielleicht irgendwann auftreten. Und die Trägheit des Sommers könnte so die Gewohnheit sein. Das heißt, genauso wie wenn wir am Anfang, wenn wir uns verlieben, so die Ähnlichkeiten betonen, kommt dann natürlich irgendwann mit der Zeit, kommen auch die Unterschiede auf. Man merkt, dass man eben nicht identisch ist, nicht gleich ist, dass es Unterschiede gibt. Und das kann tatsächlich manchmal auch zu Krisen führen. Also zum einen auch die Erkenntnisse, dass man unterschiedlich ist, aber dann auch die unterschiedlichen Bedürfnisse oder die unterschiedlichen Positionen, die dann möglicherweise auch aufeinander prallen, können für eine Hitze des Sommers sorgen. Und der andere Strang ist, man kommt so in die Gewohnheiten, in Muster miteinander rein. Das könnte dann die Trägheit des Sommers sein.
Mhm. Welche Herausforderung liegt da? Also gibt es dann eine Phase der Liebesarbeit mehr?
Genau, da muss man dann damit umgehen, wie gehen wir mit Unterschieden um? Wie verhandeln wir unterschiedliche Bedürfnisse? Wie akzeptieren wir auch Unterschiedlichkeiten? Und da muss man tatsächlich an der Beziehung arbeiten. Wenn man das nicht tut und versucht, irgendwie das unter den Teppich zu kehren, diese Unterschiede, wird es irgendwann durch, ja, was auch immer, durch eine Veränderung im Außen vielleicht deutlich, dass irgendeine Herausforderung auf einen zukommt, an der man dann sozusagen als Paar scheitert, weil man mit den Unterschieden nicht umgehen kann.
Haben Sie einen Ausdruck dafür oder ein Bild dafür, wie sich Liebe in dieser Phase anfühlt?
In dieser Sommerphase?
In dieser Sommerphase noch.
Also im Prinzip würde ich denken, dass es so einerseits schleicht sich so langsam so eine Sicherheit ein, so eine Stabilität. Es vertieft sich aber auch was. Und andererseits kommt vielleicht auch so die erste Anflug von Gewohnheit und bei manchen vielleicht dann auch das Gefühl von Langeweile auf oder hier fehlt mir was, mir fehlen die Schmetterlinge im Bauch. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von den Menschen ab und auch von der Art der Beziehung.
Wenn man dann dieses Stück Liebesarbeit geleistet hat im Sommer einer Beziehung, dann kommt ja der Herbst. Wie ist das Gefühl der Liebe, wenn man sich sozusagen bewährt hat miteinander, sozusagen die reife Liebe?
In der Reifenliebe, wenn man länger zusammen ist und sich besser kennt, entsteht natürlich eine Vertrautheit. Man weiß mehr übereinander, man hat auch viel miteinander möglicherweise schon erlebt. Es kommt aber auch im besten Fall auch zu einer Akzeptanz der Unterschiede, dass man einfach weiß, okay, der andere ist da einfach anders, der tickt da anders, da muss ich anders mit ihm oder mit ihr umgehen. Ja, es ist ein Gefühl von Verbundenheit, von Vertrautheit, von Stabilität, aber auch Wachstum ist möglich.
Die Liebe im Lauf der Jahreszeiten eines Lebens. Danke, Dr. Ilka Hoffmann-Biesinger, Psychologin. Sie ist Gründerin und Leiterin von ISKA Berlin. Das ist ein Institut für systemische Kurztherapie, Beratung und Ausbildung. Unter anderem ist sie auch Lehrbeauftragte an der Universität Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Dankeschön für die Einladung.
Gefühle sind mein Sonntagsthema in Himmel und Erde. Ausgelöst durch die schönen Frühlingsgefühle dieser Woche gehen wir dem Ganzen einmal nach. Offenbar ist es ja so, dass unsere Gefühle, ja alle möglichen Gefühle in uns schlummern, aber man kann sie eben wachrufen. Das geht zum Beispiel mit ein paar Sonnenstrahlen an schönen Frühlingstagen. Aber Gefühle wecken, das geht auch ganz gut mit Musik. Und wie, das erklären uns jetzt Christiane Manke-Heiden und Desi Schell von der Musikschule Frankfurt in der Schirn.
In der Musiktherapie bringe ich selber Instrumente mit, so eine Stil-Zungentrommel, so für Entspannungsklängen. Aber so Wut und Fröhlichkeit und so, das ist meistens schon Trommeln oder Klavier und sehr rhythmisch. Hingegen müde oder entspannt und Traurigkeit auch so ein bisschen fließende Klänge oft hat. Also wir machen das als Kooperationsangebot in Grundschulen, 3 bis 4 Kinder pro Gruppe und findet einmal die Woche statt für 45 Minuten. Da kommen Kinder hin mit besonderem Förderbedarf, die auch einfach sozial auffallen, ein bisschen Aggressivität oder sehr beleidigend sind, im Sozialverhalten auffällig sind, auch Kinder mit ADHS.
Ich hatte vor kurzem die Situation, dass 2 Mädchen zum Unterricht gekommen sind. Die waren total zerstritten und sie konnten gar nicht miteinander mehr reden. Sie haben sich nur gegenseitig fertig gemacht und beleidigt. Und dann habe ich gesagt, okay, das spielen wir jetzt musikalisch. Die haben 2 Trommel genommen. Erstmal hat man das richtig gehört, dann Wut da drin. Aber allmählich haben sie so gespielt, dass man abwechselnd aufeinander gehört hat. Das war ein langes Spiel, aber nachher konnten sie sich viel besser vertragen. sagen und dann miteinander sprechen über den Vorfall, was vorher passiert ist. Musik ist an sich ein Medium, was Emotionen vermittelt. Und wenn wir über Musiktherapie sprechen, sprechen wir ja über freie musikalische Ausdruck, nicht eingeübte Musik. Und das kommt so besonders bei Kindern, die noch nicht ihre Gefühle richtig benennen können, kommt es leichter, spontaner im musikalischen Ausdruck, weil sie sich dann auch freier ihre Gefühle und Ängste musikalisch darstellen und dann auch leichter zur Sprache bringen.
Gefühle wecken durch Musik und Gefühle ausdrücken. Wenn Kinder dann zu Musikinstrumenten greifen, dann werden sie dabei unter anderem von zwei Musiktherapeutinnen in der Musikschule Frankfurt in der Schirn angeleitet. Christiane Mahnke-Heiden und Desi Schell kamen zu Wort. Himmel und Erde am ersten Frühlingssonntag, das war ja eine gefühlsintensive Woche, frühlingsgefühlsintensiv. Das schöne Wetter, die Sonne, die Wärme, da kommt Freude auf und ein wahrer Ausflug auf die schöne Seite der Gefühlsskala war diese Woche. Lukas Klaschinski ist Psychologe und ein Gefühlsexperte. Er hat einen Bestseller über unsere Gefühle geschrieben mit dem Titel »Fühl dich ganz – ein Plädoyer für das intensive Fühlen«. Hallo Herr Klaschinski.
Hallo.
Herr Klaschinski, fühl dich ganz, heißt Ihr Buch. Das ist ja eine Aufforderung. Fühlen wir uns normalerweise im Alltag nur halb?
Ja, ganz, ganz viele Menschen sind nicht wirklich verbunden mit der gesamten Gefühlspalette, die wir haben. Und wir beobachten in der Psychologie, dass die Männer häufig sehr, sehr gut mit der Wut und mit der Freude verbunden sind. Ich nenne es Fußballemotionen. Das erleben wir im Fußballstadion, wenn ein Team gewinnt, verliert oder wenn der Schiedsrichter mal wieder katastrophal pfeift. Und gleichzeitig nicht so wirklich verbunden sind mit ihrer Verletzlichkeit, das heißt mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Angst, mit ihrer Scham. Das sind Gefühle, die lieber gedeckelt wird. Und bei den Frauen erleben wir eben was anderes, dass sie die Wut eher häufig mal zurückhalten, weil sie eben so sozialisiert worden sind. Und das führt dann eben dazu, dass man in bestimmten Situationen nicht ganz so gut Grenzen setzen kann, weil die Wut hilft genau dafür.
Mhm. Sind wir nicht achtsam genug für unsere Gefühle oder verdrängen wir sie auch aktiv? Eben kam ja schon das Stichwort gedeckelt.
Ja, das hat viele Einflussgebiete. Einmal ist es eine Sozialisierungsfrage. Was wird uns gelehrt? Was wird uns vorgelebt von unseren Eltern? Welche Gefühle leben die? Und wie sehen wir sie auch, Gefühle auch annehmen? Ne? Wie oft haben wir unseren Vater im Laufe seines Lebens weinen sehen? Da muss ich doch denken, wenn das bei mir zweimal vorgekommen ist, dass Weinen für Jungs nicht okay ist. Das heißt, das ist was, was wir lernen, was sozialisiert wird. Und gleichzeitig auf der anderen Seite lenken wir uns auch ganz, ganz häufig ab mit unserem Handy, mit ganz vielen Sachen, mit Sport, mit Zucker, mit Ernährung, mit zu viel Trinken, Alkohol, um bestimmte unangenehme Gefühle, ich teile nicht auf in positiv oder negativ, sondern angenehm und unangenehm, nicht fühlen zu müssen.
Mhm. Ein ganz wichtiger Begriff bei Ihnen, Herr Klaschinski, lautet gefühlsbereit leben. Das ist sozusagen die neue Lebenseinstellung, wenn man das mal ein bisschen verfolgen will. Wenn wir nicht gefühlsbereit sind, wie zeigt sich das?
Das zeigt sich häufig in einem Lebensgefühl, dass es so ein bisschen ist, als ob wir abgedumpft sind. So ein bisschen wie unter einem Schalldämpfer leben. Hinter einer Milchglasscheibe, so beschreibe ich es immer für mich. Ich habe das ganz, ganz viele Jahre oder Jahrzehnte gemacht und es war so, als ob ich ein bisschen neben dem Leben stehe und mir fehlt die Lebensfreude. Und es kann auch dazu führen, wenn wir unsere Gefühle nicht ganz wahrnehmen, dass nicht nur das Lebensgefühl nachlässt, sondern dass wir ganz, ganz wichtige Hinweise, die wir ja über unsere Gefühle bekommen und wir fühlen ja auch eine Verbundenheit zu der Welt über unsere Gefühle, eben nicht wahrnehmen. Und wenn wir uns zum Beispiel Menschen in Depressionen oder Burnout-Situationen angucken, sind die ganz, ganz häufig abgeschnitten von ihren Gefühlen.
Sie formulieren in Ihrem Buch, nur wenn wir wirklich fühlen, leben wir wirklich. Aber was heißt denn eigentlich wirklich fühlen? Gefühle sind ja ohnehin da. Ich fühle sie doch ohnehin. Was heißt wirklich fühlen?
Ja, also ich würde sagen, nicht alle Menschen fühlen alle Gefühle, weil sie das eben verlernt haben. Das ist wie eine Melodie, die wir mal gehört haben als Kind oder ein Instrument, was wir gespielt haben, eine Sprache, die wir gesprochen haben. Und die haben wir dann ganz, ganz viele Jahre nicht gesprochen. Und dann sprechen wir sie nicht mehr eben und haben sie verlernt. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass alle Menschen die ganze Palette an Gefühlen fühlen. Das merken wir auch immer, wenn wir mit Menschen in Konflikt geraten und die sagen, ja, das merke ich überhaupt nicht, dafür habe ich gar keine Repräsentanz in mir. Und wenn wir das eben nicht tun, dann verpassen wir ganz wichtige Informationen über das Leben. Das heißt, ja, wir können nicht fühlen.
Herr Klaschinski, Sie haben dem Tod bei einem Unfall mal ins Auge geschaut und haben anschließend gesagt, wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte nicht wirklich gelebt. Ich habe immer nur auf emotionalem Abstand gelegt. Warum halten wir denn lieber Abstand?
Weil es sich sicherer anfühlt, weil wenn wir uns verletzlich zeigen, kann sich das sehr, sehr unsicher anfühlen und es fühlt sich so ein bisschen an wie aufs Glatteis gehen. Dabei werden wir nie lernen, wie es ist, Schlittschuh zu laufen, wenn wir nicht eben genau das tun. Und ich nehme mal die Traurigkeit. Ich habe ganz häufig für mich selber gemerkt, dass die Traurigkeit etwas ist, womit ich überhaupt nicht so wirklich umgehen kann. Da habe ich lieber mal schnell einen Spruch gemacht und gleichzeitig verbindet uns die Traurigkeit ganz häufig mit anderen Menschen, weil wie viel wären uns andere Menschen wert, wenn es nicht die Traurigkeit über den Verlust dieser Menschen gäbe? Das heißt, es ist ein sehr verbindendes, sehr intensives Gefühl und gleichzeitig auch ein unangenehmes Gefühl, wenn man es ja nicht bereit ist, auch zu fühlen.
Mhm. Wenn jemand schlecht Zugang zu seinen Gefühlen hat, weil er zum Beispiel zu oft von seinen Eltern gehört hat, sei brav, pass dich an oder vielleicht auch gar nichts vorgelebt bekommen hat von Gefühlsintensität zu Hause, was sind denn Schritte, wieder mehr seine Gefühle zu fühlen?
Das Erste ist, das Schöne ist, Gefühle zeigen sich häufig als körperliche Erregung. Das heißt, wir können mal auf den Brustbereich oder den Bauchbereich achten und einfach mal innehalten, was passiert in bestimmten Momenten. Und häufig sind unsere Mechanismen, das nicht so fühlen, so schnell, dass sie in dem Moment, wo es eigentlich hochkommt, eingreifen. Und da innezuhalten und achtsamer zu sein. Achtsamkeit ist ja so ein Modebegriff geworden. Wir alle sollen bei jeder Tätigkeit achtsam sein. Geht natürlich nicht. Wir können jetzt nicht auf einmal achtsam den Müll rausbringen, aber in bestimmten Situationen mehr im Hier und Jetzt zu sein und uns darauf zu konzentrieren, was passiert gerade in mir? Oh, ich habe eine Enge im Hals, einen Druck auf der Brust, einen Druck auf den Schultern, das könnte Angst sein und dafür auch ein Vokabular zu entwickeln und gleichzeitig das nicht dann wegmachen zu wollen, weil es sich unangenehm anfühlt, sondern zu sagen, ich schaue mir mal diese körperliche Erregung an, wie ein Bild, was an der Wand hängt, wo ich nur die Qualität sehe. Hier ist eine rote Farbe, hier ist die Linienführung so. Und das gibt uns die Freiheit, in den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu treten. Also den hat Viktor Frankl, ein ganz berühmter Psychiater, ja postuliert. Das gibt uns die Freiheit, ein Gefühl zu fühlen und dann zu entscheiden, was möchten wir tun. Ich habe Angst, heißt das, ich kann nicht dieses Vorstellungsgespräch antreten. Ich kann nicht zu meinem Chef gehen und sagen, ich brauche eigentlich eine Gehaltserhöhung, weil in dem Moment, wo wir unsere Gefühle wahrnehmen, fühlen wir uns nicht nur lebendiger, sondern wir können sie als wichtige Information nehmen, die uns was übers Leben sagen. Und das heißt nicht, dass wir alles machen müssen, was uns unser Gefühl in dem Moment rät. Wir befreien uns sozusagen auch von den Fäden.
Sie haben in Ihrem Buch ganz viele Anregungen und Übungen nach einer ganz bestimmten Methode, die Sie auch dort vorstellen. Was wäre das Grundelement dieser Methode zum besseren Fühlen?
Ich habe es zusammengefasst ganz persönlich als Gefühlsbereitschaft und in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, das sprechen Sie ja gerade an, das ist eine sehr renommierte und gut erforschte Therapieform, die wird von Spitzensportlern in Krankenhäusern und aber auch in ganz vielen anderen Settings angewendet, wäre das eben die Akzeptanz und die Achtsamkeit. Diese zwei Module habe ich zusammengefasst zur Gefühlsbereitschaft, die Basis für all das, was dann folgt.
Herr Klaschinski, wenn man gefühlsbereit lebt, also offen für schöne und auch weniger schöne Gefühle, wird das Leben dadurch leichter oder nicht im Grunde doch auch schwerer?
Ich würde zum einen sagen, dass das Leben intensiver wird. Und was streben wir denn als Mensch eigentlich immer an, in allem, was wir tun? Es ist die Verbundenheit mit den Erlebnissen, mit der Welt. Und wenn wir darauf gucken, was uns letzten Endes zufrieden macht im Leben, dann sind das drei Faktoren. Die Beziehung zu uns selber, die Beziehung zu anderen Menschen und ob wir Sinn im Leben erfahren. Und alles passiert über unsere Gefühle. Wir haben ein Gefühl zu uns selber, ein Gefühl zu einem anderen Menschen. Wenn wir das nicht spüren, dann sind wir nicht verbunden. Und den Sinn des Lebens können wir eben auch über unsere Sinne erfahren, indem wir das Leben wahrnehmen und auch fühlen. Wird das Leben schwerer? Ich glaube, wir begegnen eh diesen Herausforderungen, denen wir alle begegnen. Ne? Wir alle werden irgendwann krank, wir alle verlieren wichtige Menschen. Die wichtige Frage ist, wie können wir damit umgehen? Und wenn wir emotional angebunden sind, finden wir auch einen besseren Umgang.
sagt Lukas Klaschinski, Psychologe, Buchautor und Podcaster. Sein Bestseller zum Thema heißt Fühl dich ganz und ist bei Knauer erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen.
Himmel und Erde, wir gehen heute mal unseren Gefühlen nach, jenen, die der Frühling geweckt hat und jenen, die wir sonst in uns tragen, manchmal unerkannt. Und dafür gibt es interessante Beispiele. Es gibt nämlich Menschen zum Beispiel, die kostet jede Reise Überwindung. Wobei nicht die Reise das Problem ist. Die Schwierigkeit liegt vorher, beim Kofferpacken nämlich. Das dauert immer Stunden und kostet große Mühe, zu entscheiden, was nehme ich mit, was lasse ich hier. Am Ende quillt der Koffer über und der Rest der Familie ist genervt. Solche Schwierigkeiten beim Kofferpacken können ein Gefühlserbe sein. Das sagt der Autor, Coach und Workshopleiter Sven Rode. Er ist überzeugt, Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern können sich in unseren Gefühlen niederschlagen. Herr Rode, jetzt im Gespräch, warum haben Schwierigkeiten beim Kofferpacken etwas zu tun mit dem, was meine Eltern oder Großeltern erlebt haben?
Das kann ein Gefühlserbe aus einer Flucht oder Vertreibung sein. Also die Situation für die Menschen damals war ja maximal dramatisch. Sie mussten ihr Zuhause verlassen unter großer Not, drohender Gefahr auch, und konnten nur das Allernötigste mitnehmen. Und diese Not hat sich jetzt übertragen. Was nehme ich mit? Was lasse ich hier? Was brauche ich wirklich? Emotional verbinden sich hier zwei Situationen, die eine Abreise vom Zuhause gemeinsam haben. Und weil das traumatische Erleben damals, also zum Beispiel in Ostpreußen oder Schlesien, aber vielleicht auch in Bosnien, also dann Jahrzehnte später, nicht bearbeitet und deswegen auch nicht integriert worden ist, wurde es zum Gefühlserbe. Mhm. Sowas ist dann eine Last für die nachfolgenden Generationen.
Es ist ja wahrscheinlich so, dass in diesem Beispiel, das Sie eben geschildert haben, diese Fluchtsituation, gar nicht viel darüber gesprochen wurde, denn solche traumatischen Dinge werden ja oft verschwiegen, also kenne ich auch noch aus der Kriegsgeneration meiner Eltern. Wie kann ich denn dann so einem Gefühlserbe auf die Spur kommen, wenn da erstmal gar nicht viel darüber gesprochen wurde?
Am Anfang steht eine Irritation. Warum mache ich das eigentlich? Das ist ja irgendwie komisch. Also diese Geschichte mit dem Kofferpacken. Der Partner oder die Partnerin guckt mich irritiert an und sagt, sag mal, das kann doch nicht so schwer sein. Aber ich erlebe an meinem Verhalten oder auch an meiner körperlichen Reaktion, dass da etwas ist, was ich mir aus meiner eigenen Biografie nicht erklären kann. Mhm. Und dann liegt der Verdacht nahe, dass mir da etwas transgenerational übertragen wurde. Zum Beispiel ein Trauma. Da gibt es auch so eine rätselhafte Traurigkeit oder ein Schuldgefühl. Ich habe doch gar nichts verbrochen, aber wenn ich einen Polizeiwagen sehe, denke ich, ui, hoffentlich erwischen die mich jetzt nicht. Solche Geschichten werden mir ganz oft erzählt. Und wenn wir dann ein bisschen forschen, dann stellen wir fest, ah, guck mal, das hat möglicherweise etwas damit zu tun, was deine Eltern erlebt haben, was deine Großeltern erlebt haben. Und dann machen wir uns auf die Suche. Das ist im Grunde genommen eine Art Entdeckungsreise, die da losgeht.
Fast schon kriminologisch in der eigenen Geschichte. Sie sagen, aus einer solchen Gefühlserbschaft, aus dieser geheimen Macht unserer Herkunft, kann aber auch eine Kraft werden. Das muss keine Belastung bleiben. Wie gelingt das?
Es gibt immer beides. Es gibt das Negative und das Positive. Und uns werden ja nicht nur belastende Dinge weitergegeben, sondern auch schöne. Musikalität zum Beispiel oder die Fähigkeit, tolle Feste zu feiern. Der Mut, immer etwas Neues anzufangen. Die Möglichkeit, mit wenig zufrieden zu sein. Auch das sind Gefühlserbschaften. Wir haben sogar einen positiven Begriff dafür. Das nennt sich dann Familientradition.
So einfach ist das dann. Gefühlserben, also nichts nur Negatives, sondern auch durchaus der ganze Reichtum einer Familienerbschaft. Wenn sich Lebenserfahrungen der eigenen Herkunftsfamilie in unserem Gefühlsleben niederschlagen, dann spricht der Autor, Coach und Workshopleiter Sven Rode von Gefühlserben. Und so heißt auch sein Buch und so heißt auch sein Podcast zum Thema. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das war Himmel und Erde. Unsere Ausgabe heute mit dem großen Schwerpunkt auf den Frühlingsgefühlen. Und ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen schönen, gefühlsintensiven, möglichst sonnigen und warmen Frühling 2025. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.